Herzlich willkommen zu heute Couch, morgen Strand. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Vollbluttouristikerin Saini Savaneh darf ich begrüßen Flor Picot, Market Manager Dach für das Emirat Ras El Khaimah. Hallo Flor.
Hi Dominik. Es freut mich sehr, dass ich heute dabei bin.
Ja. Ja, ich freue mich auch, da zu sein, bei euch zu sein und gedanklich im wunderschönen Emirat. Hi.
Ja, der Name bei dir ist Programm Flor Picot. Du hast französische Wurzeln, ne? Französisch-deutsche Wurzeln. So darf man das sagen.
Genau, gut zusammengefasst. Ich bin tatsächlich in Paris geboren und bin deutsch-französisch aufgewachsen zwischen Hessen und Paris und und wohne jetzt aber wieder in Frankfurt.
Ja, zwischen Hessen und Paris, so eigentlich, Saini, so kann man uns beide auch beschreiben, ne? Also könnte.
Ja, so war es mal in meinen jungen Jahren, glaube ich. Ja, ich bin relativ viel damals noch mit dem Bus nach Paris gependelt. Da konnte man immer tolle Busreisen machen. Und wenn es nur ein Tag war, ich war relativ häufig in jungen Jahren in Paris, ja.
Ja, das ist toll. Wir haben alle drei hessische Wurzeln. Das finde ich immer cool und treffen wir ja auch in unserer Touristikbranche immer wieder. Ja. Darauf gehen wir jetzt nicht ein, da machen wir noch eine weitere Folge mal zu. Wir gehen heute auf dieses schnucklige Emirat ein, Ras El Khaimah. Und,
in die Sonne.
Ja, das. Ja, komm, in die Sonne. Das ist ganz wichtig heutzutage. letztes Mal habe ich glaube, wir hatten heute Morgen -4 bei mir in München. Also Frankfurt, wie sieht es in Frankfurt aus? Flor?
Heute sieht's besser aus. Wenigstens kein Schnee, ein bisschen Sonne tatsächlich. Kühle Sonne.
Das ist schön, das ist gut. Also vom Schnee in den Sand, sagen wir so. Und wir waren im Februar schon mal zweimal live in Ras El Khaimah. Die Zuhörer erinnern sich, weil ich vor Ort war. Und deswegen ist es umso schöner, finde ich, dass wir jetzt Ende des Jahres nochmal einen Blick werfen nach Ras El Khaimah. Und das machen wir wie gewohnt in einer Doppelfolge. Flor, vielleicht zum Einstieg auch, jetzt haben wir schon gelernt, wo du herkommst. Bist du auch ein Kind der Touristik?
Tatsächlich, ich würde sagen, so ein Ja und Nein. Meine Mutter ist tatsächlich im Tourismus tätig. Das heißt, von Anfang an wusste ich, was da so passiert. Also sie war sehr viel unterwegs und hat mir das wohl doch irgendwie weitergegeben. Ich habe International Business studiert. Also da ist das Wort international mit dabei. Aber Tourismus sollte es damals nicht werden. Ich habe dann ein Semester in den USA gemacht und meinen Master dann in China fertig oder bekommen, sage ich mal. Und dann wusste ich auf jeden Fall, dass ich irgendwas machen möchte, was mit verschiedenen Kulturen zu tun hat. Dass ich so ein bisschen diese Abwechslung brauche. Und dann bin ich irgendwie im Tourismus gelandet und bin seitdem eigentlich sehr glücklich, weil es sehr abwechslungsreich ist. Mein Alltag ist immer neu und jetzt seit Januar habe ich das Glück, Ras El Khaimah zu repräsentieren auf dem Dachmarkt und da passiert ja auch einiges.
Ja, also langweilig wird's nicht, oder? Also da hast du dir ein Emirat ausgesucht, wo du jetzt zumindest noch länger viel beschäftigt sein wirst und auch viel Neues immer entdecken, erleben, lernen wirst. Wann warst du denn dann zuletzt da? Dominik, ja im Februar. Also jetzt bin ich gespannt, wann es bei dir war.
Bei mir war es im Oktober, Mitte Oktober. Ich war jetzt mittlerweile 3-mal vor Ort. Jedes Mal erfahre ich etwas Neues. Also es ist ein sehr einzigartiges und auch überraschendes Emirat. Das erste Mal, als ich dort war, konnte ich mir tatsächlich noch nicht wirklich was drunter vorstellen und bin dann hingeflogen und war einfach geflecht, sage ich mal. Also ich hatte einfach Sterne in den Augen, weil ich nicht erwartet habe, dass man dann so viel Natur hat mit Mangroven, Dattelnfelder, Berge, Meer, Wüste, also so viele Sachen. Und wurde auch einfach so sehr herzlich willkommen. Und das ist jedes Mal, wenn ich dorthin fliege, echt eine schöne Erfahrung.
Ich habe jetzt schon wieder so viel Stichpunkte gehört. Das müssen wir noch sortieren, damit wir da, aber wir haben ja 2 Folgen Zeit. Denn alleine schon das Thema Dattelfelder. Dominik ist großer Dattelfan, das wissen alle treuen Zuhörer. Mein Mann auch. Ich habe aber noch nie ein Dattelfeld gesehen. Alleine schon sowas stelle ich mir ja mindestens einen Ausflug wert vor. Und du hast das jetzt alles schon erlebt und kannst davon berichten. Weißt du denn, wie warm es jetzt gerade ist? Also wir sitzen jetzt eben hier, haben vorhin über die Temperaturen gesprochen. Wie ist es denn im Moment bei deinen Kollegen, sag ich mal, in der Zentrale?
Ja, also die Kollegen von der Zentrale schicken öfters auch Fotos, ne,
wenn sie wie gemein
unterwegs
wie gemein
sind. Ja. Sieht immer top aus. Jetzt aktuell sind wir bei ungefähr 30 Grad, also super angenehm. Das ist dann eher so beim Meer, wenn man jetzt in die Berge geht, da sind es generell immer so 10 Grad weniger. Also da könnte man fast schon ein Jäckchen mitnehmen. Mhm. Aber gut, wenn man am Wandern ist, braucht man die Jacke wahrscheinlich eher nicht.
Nee. Jäckchen würde ich auf jeden Fall aus Prätest, würde ich das schon nicht mitnehmen, da bin ich zu deutsch. Also da würde ich schon sagen, nee, wenn ich dahin fliege, dann die Jacke kommt mir nicht mit. Also das, aber genauso habe ich es ja auch wahrgenommen. Ne? Also ich glaube, wir sind jetzt auch in der besten Reisezeit, so von November bis März, dann ist das so schön dort. Und was so meine ersten Gedanken waren ja, wir sind nach Dubai geflogen und dann geschuttelt nach Ras El Khaimah ins Hotel und es wurde immer ruhiger, es wurde entspannter. Ich habe dieses Emirat wahrgenommen als eine Oase zum Relaxen, so kann man das glaube ich sagen. Ich fand es so entspannt, diese 10 Tage. Hab dann auch gemerkt, dass so am Freitag, wenn dann Wochenende ist, wenn Wochenende eingeläutet wurde, dass dann mehr auch aus Dubai rüberkommt zum Relaxen, dann auch in die Hotels gehen. Und ich fand das einfach nur, also wenn man mich fragt, wie würdest du Ras El Khaimah beschreiben, dann würde ich sagen, ja, einfach ein Ort zum Relaxen. Plus natürlich die Aktivitäten, die man auch machen kann, die ich ja leider nicht gemacht habe, weil mein Sohn ja krank geworden ist und wir da ein paar Sachen abgesagt haben. Aber ich fand das gar nicht schlimm, weil ich fand das dann total schön, mal einen richtigen Badeurlaub, Strandurlaub zu haben. Darauf gehen wir ja auch ein. Aber du bist da, um natürlich auch um sowas zu besprechen wie längste Zipline der Welt. Das gibt's natürlich auch. Aber für mich, Ras El Khaimah steht für Entspannung und Relaxen. Das war so ein bisschen meine Assoziation mit Ras El Khaimah.
Ja, zu Recht. Also man hat ja in den verschiedenen Emiraten auch ganz vielfältige Kulissen. Also in Dubai ist ganz anders von Abu Dhabi, ist ganz anders als Ras El Khaimah. Und das ist ja das Coole, dass man eben auch verschiedene Emirate kombinieren kann und man hat bei jedem ein neues Erlebnis. Und wenn du dann von Dubai nach Ras El Khaimah gefahren bist, das sind vielleicht 45 Minuten mit dem Auto, dann kommst du, wie du schon gesagt hast, so in einer anderen Welt an. Und man hat eben dieses Gefühl, klar, eben diese Ruhe, weil man auch so von einer anderen Kulisse, von sehr viel Natur umgeben ist. Man hat super schöne Resorts, wo man sich gut gehen lassen kann. Oder man macht eben die Ausflüge, die verschiedenen dann in den Bergen oder kulturelle Ausflüge. Ja. Man kann sich das ganz gut organisieren, dass man eben ein bisschen relaxen hat und dann aber auch Aktivitäten. Und ich glaube, so kann man auch einen guten Urlaub verbringen, sodass die ganze Familie auch was davon hat.
Ihr habt ja eben auch diesen flach abfallenden Sandstrand. Das ist ja, finde ich, auch nochmal wichtig, wenn man halt von Familie und von Kindern spricht, oder?
Ja, genau. Also die meisten Resorts haben einen privaten Strand und da kommt man natürlich sehr einfach hin. Und viele Hotels haben auch ein spezifisches Angebot für Familien mit zum Beispiel auch Aquaparks oder Kidsclubs etc. Und viele Aktivitäten wie zum Beispiel die Perlenfarm, die sind auch für Familien zugänglich. Also natürlich auch alle anderen Personen, Couples, Gruppen etc. Aber so ein kleines Highlight bei dieser Perlenfarm ist eben, dass man, der ist Suwaidi Perlenfarm und das wird von dem Herrn Suwaidi betrieben, dem seine Vorfahren waren Perlentaucher. Und dann hat er sich gedacht, okay, ich möchte zeigen, was meine Vorfahren gemacht haben, weil, kleiner Side-Fact, früher war in Ras El Khaimah Perlentauchen ganz groß, ja. Und danach wurde das Öl entdeckt und danach hat man gesagt, okay, rentiert sich nicht mehr. Und er hat das quasi wieder aufgebaut, damit man das neu entdeckt. Und das ist die einzige Perlenfarm in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die man so besichtigen kann. Und man geht quasi einmal durch die ganze Geschichte. Und es fängt schon an, man setzt sich so auf ein kleines Boot aus Holz mit Teppichen. Man bekommt Kaffee und Datteln, Dominik, perfekt für dich. Nächstes Mal musst du das ausprobieren.
Ja.
Und man fährt dann aufs Wasser. Auf der Seite sieht man die Mangroven mit den Flamingos. Es gibt wildlebende Kamele. Ich erlebe das gerade selber wieder irgendwie in meiner Erinnerung. Und dann kommt man auf so einer Holzplattform an und dort wird wirklich genau erklärt, wie man früher getaucht ist. Zum Beispiel haben die Taucher so einen Stein an ihr Bein festmachen müssen, damit sie überhaupt runterkommen.
Ja.
Genau, und danach erfährt man auch, wie die Perlen heute gezüchtet werden. Man kann sie anfassen, man sieht die verschiedenen Farben, die verschiedenen Formen. Und das ist super cool, weil dann kann wirklich jeder das einmal miterleben.
Also ich mache das auf jeden Fall. Ich habe die ganze Zeit den Mund offen gehabt, als du jetzt erzählt hast, weil schon der Anfang alleine, Holzboot, Flamingos, wildlebende Kamele, hast du gesagt, richtig?
Ja, genau.
Und dann noch eben Perlen tauchen und wie hat man früher getaucht und so. Also das ist ein fantastischer Ausflug, also wirklich.
Ja, und also wirklich für mich, ich wusste davor nicht mal, dass ich Perlen irgendwie mag oder dass das ein Ding ist und plötzlich findet man so eine neue Leidenschaft. Also.
Ja, die wird dann aber teuer.
Auf jeden Fall, ja, man kann sich auch dann Perlen mitnehmen und kaufen natürlich, aber ja, das ist ein Budget.
Nun muss ich aber direkt fragen, weil ich bin immer so mit einem Finger auch auf der Landkarte und ich muss zugeben, ich war eben noch nicht in Ras El Khaimah, in anderen Emiraten schon. Wo sind wir denn da, wenn wir dann Mangroven sehen wollen? Also eben so einen Ausflug zum Beispiel. Ist das ein bisschen südlicher oder wo bin ich?
Okay, ich versuche das einmal so zu erklären oder bildlich in Worte zu fassen. Also, wenn man ungefähr die Karte von den Vereinigten Arabischen Emiraten vor sich hat oder vor sich vorstellt, dann könnte man sagen, man hat ganz unten Abu Dhabi, mittig Dubai, ganz oben im Norden Ras El Khaimah.
Genau.
Genau. Die Küste, die erstreckt sich über 64 Kilometer. Und relativ mittig davon, von diesem nördlichen Abteil, hat man the Old City, also Old Ras El Khaimah, und dort in der Nähe sind die Mangroven.
Ah, okay.
Genau.
Ja. Cool. Und da kann man zum Beispiel auch mit dem Kanu durchfahren. Das hatte ich nämlich damals vor.
Ja.
Habe es dann nicht gemacht, aber das hatte ich nämlich, ich hatte mir die Bilder angeschaut und es gibt auch eine, ich glaube, es ist bei Visit Ras El Khaimah, meine ich jetzt, zumindest also bei euch auf der Seite, wo man das auch genau nachschauen kann. Das ist dann, ich glaube, es heißt auch, boah, jetzt fotografisches Gedächtnis, heißt es nicht sogar Mangrovenküste?
Das heißt, glaube ich, ist in der Nähe von Flamingo Beach dann.
Ja,
Das und sehe ich da auch grad. Kann man Kajaking in den Mangroven. Mega cool. Ja. Also auch unique nochmal. Also das ist echt, das hätte ich nicht erwartet, als ich da ankam und dann wird mir das erzählt, dass es überhaupt Mangroven in Ras El Khaimah gibt. War erstmal eine große Überraschung. Und ja, das ist auch ein sehr, sehr schönes, also wenn man Wasseraktivitäten mag, dann ist das auf jeden Fall sehr, sehr cool zu machen.
Würdest du, wenn du jetzt die Hotelresorts beschreibst und auch eben die Aktivitäten, würdest du sagen, es fällt dem Urlauber schwer, das Resort zu verlassen, weil das Resort so viel zu bieten hat? Oder ist es bei euch eher so, dass man wirklich sagt, hey, es ist zwar viel geboten im Hotel, eben es gibt ja alles, Spas, Kulinarik und so weiter, aber das Land ist eben doch so interessant, dass es so ist, dass man wirklich sagt, ich buche Ausflüge oder ich geh einfach mal raus.
Also, erstmal zu den Resorts generell. Also wir haben super viele und schöne Hotels. Das geht von allen möglichen Brands, ja. Da gibt es Doubletree, Ritz-Carlton, Waldorf Astoria, Intercontinental. Naja, also da gibt es, je nachdem, was die Besucher suchen, können sie auch raussuchen. Ja, man kann aber auch eigentlich sehr leicht die verschiedenen Aktivitäten erleben. Und zwar sind die Wege sehr kurz. Von den verschiedenen Hotels kommt man relativ schnell zu der Suwaidi Pearl Farm oder man kommt sehr schnell in die Wüste. Zum Beispiel braucht man, wenn man jetzt mittig gelegen ist in einem Hotel, braucht man vielleicht 30 Minuten zur Wüste und nach Jebel Jais, also in die Berge, braucht man maximal eine Stunde, auch weil die Wege dort oben ja ein bisschen kurviger sind.
Okay.
Ja, ja. Und das ist dann auch Richtung Oman, oder? Ist da?
Genau, oben, ne? Also Ras Al Khaimah teilt sich ja die Berge, die Hajar Mountains mit dem Oman und man kann quasi einmal komplett hochfahren und dann auch normalerweise direkt in den Oman fahren. Und hier auch noch ein kleiner Side-Fact. Es wurde jetzt vor einigen Wochen angekündigt, dass es jetzt offiziell mehr Zusammenarbeit zwischen Ras Al Khaimah und dem Oman geben wird, eben damit wir diese Synergien nutzen und damit die Reisenden viel einfacher von A nach B kommen können.
Ach cool. Ja, also das spricht ja definitiv dafür, keinen 100%igen Badeurlaub zu machen, sich schon ein Hotel auszusuchen, was alles bietet, was man möchte, aber dann auch eben viel zu erleben. Also das würde mich sehr reizen und das finde ich macht auch eben dieses Emirat aus. Aber ich will die Chance nutzen, jetzt wo wir dich da haben und wo du das alles auch mit deinen Augen zum Teil neu erlebt hast. Ich muss dich jetzt was fragen, was mich schon länger beschäftigt. Erklär mir bitte, wenn möglich, die verschiedenen Inseln. Also allen voran höre ich immer wieder von Marjan Island. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist das auch vielleicht im Vergleich zu anderen Emiraten? Wie sind da die Strände? Sind auf einer Insel viele oder wenige Hotels? Sind das alles richtige Inseln? Sind das Halbinseln? Also du siehst schon, ich habe da einen Katalog an Fragen.
Ja, genau. Also und zu Recht. Ich würde sagen, also Almaten Island ist eine künstlich erstellte Insel. Da sind jetzt ganz viele Resorts schon existieren schon ganz viele Resorts und da kommen noch auch einige dazu.
Und das ist eher das würde ich sagen, schon hochklassig, hochpreisig. Da sind wir schon im höheren Segment. Das ist was Schickes, oder?
Gemischt, würde ich sagen. Das geht von einem Hampton, das ist ein 4-Sterne-Hotel und Radisson auch 4-Sterne-Hotel über genau das Rixos und das Doubletree, die dann ein bisschen hochklassiger sind, sag ich mal. Also da hat man auch die Qual der Wahl, je nachdem, was man möchte. Das Coole ist, dass es gerade auch ausgebaut wird, damit man in der Zukunft auch Promenaden hat und eben diesen ganzen Ort wirklich nutzen kann und dass es dort auch verschiedene Aktivitäten gibt an der Promenade entlang. Da gibt es gerade auch so ein Riesenprojekt, das wird ein Wynn-Resort in 2027. Da kommt auch ein Responsible Gaming Area.
Natürlich.
Das dort stattfinden wird oder gebaut wird. Mit 25 Restaurants, 1400 Zimmer. Also das wird ein Riesenprojekt. Wow. Und Ziel ist wirklich, dass man da einfach die mehr Infrastruktur hat, um die Gäste zu empfangen. Und das bringt dann automatisch noch viel mehr Leben auf diese Insel.
Ja. Wahnsinn, was da alles passiert. Also das ist unglaublich. Also man weiß es ja, dass da auch sehr viel auf Tourismus gesetzt wird und dass die Menschen da hingezogen werden sollen im positiven Sinn. Und das ist ja cool einfach, dass solche Entwicklungen auch noch also möglich sind. Ne? Finde ich auch total schön, möchte ich auch mal gerne so erwähnt haben.
Ja, genau. Und es passiert auch nicht nur dort auf der Insel was, sondern auch entlang der Küste. Da gibt es auch verschiedene Hubs, sag ich mal. Zum Beispiel Alhambra, da haben wir so Luxushäuser wie das Waldorf Astoria und Ritz-Carlton.
Das ist gegenüber, jetzt verstehe ich. Das hatte ich gar nicht immer so im Blick, weil das natürlich alles sehr klein ist, kleinteilig, wenn man von oben quasi drauf schaut oder sich damit beschäftigt und nicht gerade im Podcast ist. Das ist gegenüber von Marjan Island.
Genau, und da braucht man vielleicht 15 Minuten mit dem Auto maximal. Es geht auch immer geradeaus. Also die Wege sind generell sehr einfach und man kann das auch zum Beispiel, wenn man sich ein Auto mietet, hat man dann auch sehr viel Freiraum. Die Straßen sind alle neu und ja, einfach zu befahren.
Ja.
Und man könnte auch weiter dann nach Mina al-Arab fahren. Dort hat letztes Jahr das Intercontinental eröffnet und jetzt im Dezember eröffnet das Anantara. Vielleicht sagt euch das was. Das wird dann ein Hotel, ich sag mal, im Malediven-Style mit so Bungalows und direktem Zugang zum Meer. Ich habe bislang nur die Bauarbeiten gesehen, aber jetzt ist es finalisiert und es sieht wirklich unglaublich aus.
Darauf freust du dich bei deinem nächsten Besuch, ne? Einmal vorbeizuschauen.
Auf jeden Fall, ich warte schon darauf.
Ah, mit Overwater-Bungalows. Uiuiui. Oh, da ist Google schon wieder weiter als meine Newsfeeds quasi, meine Newsletter. Das ist ja Wahnsinn. Cool.
Oh Mann, schön. Ja, das ist schon, das sind Hotels der Extraklasse. Also, wir haben ja im Hilton Family Beach Resort gewohnt und das war auch schon, das war so toll, das war so, aber hört die Folgen auch nochmal an, geht da gerne nochmal hin, liebe Zuhörer, das war im Februar. Das, was ich da beschrieben habe, wie das war, das, ja, einfach nur schön. Ich würde so gerne in die zweite Folge gleich überleiten, so vom zeitlichen her. Und vielleicht so abschließende Frage von mir, weil wir gehen dann auch, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr auch auf die Aktivitäten und dann auch vielleicht auch das ein oder andere Hotel ein. Kulturelles haben wir auch noch viel zu besprechen. Flor, bist du denn mit der weltgrößten, mit der längsten Zipline der Welt, bist du mit der bei deinen drei Besuchen gefahren?
Mhm. Wie also oft? Zweimal von drei. super cool. Ich kann es nur empfehlen, wenn man ein bisschen so Adrenalin-Fan ist. Also das ist die längste Zipline der Welt, weil sie fast 3 Kilometer lang ist. Und man muss sich das so vorstellen, dass man mit 150 km/h einmal komplett runterdüst übers Tal.
Am 150 km/h, ja. Ich muss es nochmal wiederholen. Ja. Okay. Und das kann man auch, wenn man eine Schissbuchse ist, so wie ich ein bisschen manchmal, gerade so, wenn es um Höhe geht.
Also am besten nimmt man sich vielleicht ein paar Menschen mit, die einen motivieren. Ansonsten ist man eigentlich immer sehr, sehr gut begleitet und das Team vor Ort ist super safe unterwegs. Es gibt 1000-mal den Check, ob alles sitzt. Die sind super entspannt und ja, man muss sich schon ein bisschen motivieren, selber motivieren, vor allem, weil man mit dem Kopf zuerst runterfliegt. Ja.
Also wirklich fliegen.
Genau.
Superman.
Ja, aber man ist danach auch wirklich sehr, sehr stolz auf sich. Und letztes Mal war ich mit einer Gruppe dort. Wir waren danach so aufgeregt, dass wir dann erstmal zum höchsten Restaurant der UAE gefahren sind. Das heißt 1484 bei Puro. Und dann haben wir uns ein Gläschen Wein gegönnt, sind erstmal runtergekommen, haben dann was Leckeres gegessen und uns dann selbst gefeiert.
So muss das sein. So muss das sein. Cool. Wir feiern gleich weiter. Wir springen in Teil 2. Bis gleich.